Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Zum neuen Oberbürgermeister von Prag wurde heute Vormittag der 39-jährige Pavel Bem von der demokratischen Bürgerpartei ODS gewählt. Bem erhielt in einer geheimen Abstimmung des Prager Stadtparlaments 38 der insgesamt 70 Stimmen und folgt damit seinem Parteikollegen Igor Niemetz nach, der das Amt nach dem Rücktritt von Jan Kassel vor knapp einem halben Jahr übernommen hatte. Einziger Gegenkandidat Bems war der kommunistische Abgeordnete František Hoffmann, der 8 Stimmen erhielt. Als Grundlage der Wahl Bems gilt ein kürzlich unterzeichnetes Koalitionsabkommen zwischen den Prager Sozialdemokraten und der ODS, welche aus den Kommunalwahlen Anfang des Monats als stärkste Partei hervorgegangen war. Die tschechische Polizei hat den Senat um die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Wladimír Železný ersucht. Dies gab heute die Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Železný, er ist auch Direktor des tschechischen Privatfernsehsenders TV Nova, wurde bei den vergangenen Kommunalwahlen von den Bewohnern seines Wahlkreises Znojmo-Znaim in das parlamentarische Oberhaus gewählt. Seine dadurch erlangte Immunität war von Anfang an umstritten, da vor allem im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung mehrere Strafverfahren gegen Železný anhängig sind. Die tschechische Gesundheitsministerin Marie Součková rechnet nach eigener Aussage nicht damit, dass es von Seiten des Staates zu einer flächendeckenden Begleichung der Schulden mehrerer tschechischer Kreiskrankenhäuser kommen wird. Die betreffenden Einrichtungen müssten sich mit ihren Gläubigern auf bestimmte Formen der Ratenzahlungen einigen, meinte Součková heute auf einem Treffen der Assoziation tschechischer Krankenhäuser. Zuvor hatten mehrere Arzneimittellieferanten ihre regelmäßigen Lieferungen an zahlungssäumige Spitäler eingestellt und damit eine landesweite Diskussion über die Gesundheitsversorgung ausgelöst. Die Beschlüsse des NATO-Gipfels in Prag und die EU-Erweiterung sind Hauptthemen der Gespräche, die der Vorsitzende des französischen Senats Christian Bosselet heute in Prag führen soll. Auf seinem Programm stehen Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pitard, mit dem Chef des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek sowie mit Außenminister Cyril Svoboda. Gestern bereits kam Bosselet mit dem tschechischen Premier Wladimír Špidla zusammen. Die beiden Politiker kamen darin überein, dass sich die UNO an der Lösung der Irak-Krise in möglichst hohem Maße beteiligen müsse. Das polnische Ölkonsortium PKN Orlen bestätigte heute sein Interesse am Kauf des tschechischen Chemiekonzerns Unipetrol. Ein Manager von Orlen gab heute gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bekannt, dass seine Firmengruppe ein eigenständiges Angebot vorlegen will, wenn es bei der Privatisierung des Unipetrol-Konzerns zu einem neuen Auswahlverfahren kommt. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Örtlich gibt es Regen oder Regenschauer. Stellenweise muss mit Nebel gerechnet werden. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 10 Grad, in 1000 Metern Höhe um 4 Grad. Wind aus Süd bis Südwest mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde. Soweit die Meldungen. Durch das nun folgende Tagesecho führt sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
Das tschechische Fernsehen ČT ist wieder einmal ohne Führung. Der Fernsehrat hat am Mittwoch Jiří Balvin seine Funktion des ČT-Generaldirektors enthoben. Die seit Jahren geplante Privatisierung der tschechischen Telekom findet nicht statt. Das Projekt wird vorläufig aufs Eis gelegt. Tschechien will gemeinsam mit der Slowakei, Ungarn und Polen das Projekt mit dem Namen Gemeinsamer Himmel umsetzen. Das sind, liebe Freunde, drei Hauptthemen im heutigen Tagesecho. Nicht das märchenhafte Jahr und Tag, sondern ein Jahr und zwei Wochen hat Jiří Balvin auf dem Thron des Generaldirektors des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens gesessen. Seit Mittwoch ist der Thron frei, Markéta Maurová berichtet.
Zwei Versuche brauchte der Rat des tschechischen Fernsehens, um den Intendanten abzuberufen. Am 18. November fehlte dafür im 15-köpfigen Gremium eine einzige Stimme. Am 27. November wurde Balvin mit Hilfe von 10 Stimmen abberufen. Der Rat hat festgestellt, dass Balvin gegen das Gesetz verstoßen hat. Er ließ Kameras zur Beobachtung der Fernsehmitarbeiter im Gebäude des Senders installieren. Außerdem wurden organisatorische Mängel, Fehler beim Wirtschaften sowie die Unfähigkeit kritisiert, den Sender zu restrukturieren. Der Ratsvorsitzende Jan Mrzena fasste die Gründe für die Abberufung für den tschechischen Rundfunk folgendermaßen zusammen. Der Fernsehrat hat dem Generaldirektor des tschechischen Fernsehens lange Zeit nicht transparentes Wirtschaften vorgeworfen. Kritisiert wurden auch einige Eingriffe in das Programmschema, die unserer Meinung nach die Erfüllung des öffentlichen Dienstes im Bereich der Fernsehsendungen beschränken, sowie weitere nicht transparente Schritte im Bereich der Personalführung. Jiří Balvin weist die Vorwürfe zurück. Wenn der Vorsitzende als Gründe anführt, dass ich den Haushaltsentwurf mit Verspätung vorgelegt habe oder dass ich mein Projekt nicht realisiert habe, muss ich wirklich lachen, denn der Mann weiß überhaupt nicht, wovon er spricht. Er hat nie in seinem Leben etwas geleitet und weiß nicht, wie groß diese Organisation ist. Mein Projekt war auf 6 Jahre und nicht auf 9 Monate konzipiert. Der öffentlich-rechtliche Sender wird nun vorübergehend vom bisherigen Wirtschaftsdirektor Petr Klimeš geleitet. Dem Gesetz zufolge muss innerhalb von 3 Monaten ein neuer Intendant gewählt werden. Jiří Balvin war im Februar 2001 zunächst als Übergangsintendant und seit Oktober 2001 als Generaldirektor Nachfolger des umstrittenen Direktors Jiří Hodač geworden. Diesem hatten die Fernsehmitarbeiter parteipolitische Befangenheit vorgeworfen und mit einer 51-tägigen Besetzung des Hauptstadtstudios dessen Rücktritt erreicht.
Die weitere Privatisierung der tschechischen Telefongesellschaft Český Telekom, an der sich die Deutsche Bank beteiligen wollte, ist vorerst gescheitert. Das bestätigte der tschechische Finanzminister Bohuslav Sobotka Mittwoch in Prag. Mehr Informationen bringt jetzt Dagmar Keberlova.
Erst im August hatte die sozialliberale Regierung für etwa 1,82 Milliarden Euro einem Konsortium aus der Deutschen Bank und der dänischen TDC den Zuschlag für 51% an der halbstaatlichen Telekom erteilt. Bedingung war jedoch, dass sich beide Gesellschaften mit den zu 27% an der Český Telekom beteiligten KPN und Swisscom einigen. Die im Konsortium Telsource zusammengeschlossenen Großaktionäre hätten dem letzten Angebot aber nicht zugestimmt, sagte Sobotka. Für die tschechische Regierung ist dies ein schwerer Schlag, weil der erwartete Gewinn zur Haupteinnahmequelle des Fonds des Nationaleigentums werden sollte. Etwas weniger als die Hälfte davon, 27,2 Milliarden Kronen, waren für den Fonds der Verkehrsinfrastruktur bestimmt, der sich vor allem für die Beseitigung der Hochwasserschäden verwenden sollte. Finanzminister Sobotka meinte am Mittwoch, man werde die notwendigen Mittel irgendwo auftreiben. Der Staat möchte jetzt mehr in den Betrieb der Telekom eingreifen. Der Minister für Informatik, Wladimír Mlynář, sagte, man wolle die Firma restrukturieren und zu einer weiteren Privatisierung in der Zukunft vorbereiten. Finanzminister Sobotka will nun der Regierung bis 30. Januar 2003 einen Plan über das weitere Vorgehen bei der Privatisierung des früheren Monopolisten vorlegen. Sein Anliegen sei, die Firma noch in dieser Legislaturperiode zu privatisieren. Die konservative Opposition in Prag nannte das Scheitern ein Fiasko und warf der Regierung Versagen vor.
Das tschechische Kabinett unter Premier Spidler hatte kaum beschlossen, auf den Kauf der teuren Überschalljagdflugzeuge vom Typ JAS 39 Gripen zu verzichten und stattdessen bei der Überwachung des Luftraums eine Kooperation mit der Slowakei einzugehen. Da gab es auch schon wieder Kritik von Seiten der Opposition. Sie warf dem Regierungschef Konzeptionslosigkeit vor und wolle endlich Taten sehen. Spidler reagierte mit einem neuen Vorschlag, den uns Lothar Martin näher bringt.
Nachdem die tschechische Regierung Anfang November vom Krippenprojekt zurückgetreten ist, hat Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík den Auftrag erhalten, das die militärische Zusammenarbeit mit der Slowakei beinhaltende Projekt Gemeinsamer Himmel auszuarbeiten. Ein erstes Konzept soll Ende November vorliegen, wenn Ministerpräsident Wladimír Špidla in Bratislava zu seinem Antrittsbesuch in der Slowakei erwartet wird. Beim vergangene Woche in Prag stattgefundenen NATO-Gipfel hatte Špidla jedoch bereits eine neue Idee, die er wie folgt formulierte, Zitat:
Die Zusammenarbeit mit der Slowakei gilt es zu entwickeln. Und wenn es möglich ist, auch noch die Polen und Ungarn darin einzubinden, dann habe ich nichts dagegen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass die größten Möglichkeiten in der tschechisch-slowakischen Zusammenarbeit liegen.
Der Sicherheitsexperte der oppositionellen ODS Peter Nitschers monierte darauf hin, dass Spittler keine klaren Vorstellungen habe. Eine durchdachte und zuvor vorbereitete Konzeption, die für die Luftraumüberwachung in Mitteleuropa eine Lösung bietet, die wäre willkommen. Diese fehlt aber. Außerdem hat sich im Fall der Slowakei gezeigt, dass eine solche Konzeption überhaupt noch nicht verhandelt wurde, kritisierte Nitschers. Auch Bratislava reagierte eher sehr zurückhaltend. Der slowakische Außenminister Eduard Kukan äußerte zu diesem Thema nur, dass man sich diesen Gedanken durchaus vorstellen könne, nichtsdestotrotz nur in einem breiteren Kontext, also eben gerade unter Beteiligung von Polen und Ungarn an diesem Projekt. Premier Spittler und Verteidigungsminister Dürdek müssen also in ihren Planspielen noch viel konkreter werden, wenn sie das offenstehende Problem der Luftverteidigung mit Hilfe der militärischen Zusammenarbeit der Staaten der Visegrader Gruppe lösen wollen. Am Samstag, wenn beide zum slowakischen Auftaktbesuch des Ministerpräsidenten nach Bratislava reisen, kann dazu womöglich ein weiterer Schritt vollzogen werden.
Lebendig und zeitlos heißt die Ausstellung der angewandten Kunst aus Bayern, die am Mittwoch im Prager Kunstgewerbemuseum eröffnet wurde. Es handelt sich um 134 Objekte, die von einer internationalen Jury des von der Dana Stiftung organisierten Wettbewerbs bewertet wurden. Auf Initiative der Direktorin des Prager Kunstgewerbemuseums, Dr. Helena Königsmarkova, die Mitglied der Jury war, wird die angewandte Kunst aus Bayern nun in Prag gezeigt. An der Eröffnung der Ausstellung nahm unter anderem Professor Florian Hufnagel, Direktor der neuen Sammlung des Museums für angewandte Kunst in München, teil. Über die Möglichkeiten der Ausstellung, tschechische Künstler zu inspirieren, sagte er.
Ein kultureller Austausch bringt, so wie ich hoffe, immer Inspiration. Und es ist meiner Kollegin Frau Dr. Königsmarkova und mir ein ganz, ganz großes Anliegen, einen Austausch zwischen Böhmen und Bayern oder zwischen der Tschechischen Republik oder zwischen Prag und München herzustellen. Weil ich glaube, wir wissen viel zu wenig noch. Und der Austausch findet leider nur über den Weg des Tourismus statt, noch nicht über den kulturellen Bereich. Dieses zu machen, ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen und darum bin ich meiner Kollegin Frau Dr. Königsmarkova auch sehr dankbar, dass sie dieses Angebot, was seitens der Stiftung bestand, angenommen hat, weil ich schon hoffe, dass das Kunsthandwerk, das es ja etwas schwierig hat in der heutigen Zeit, dass man sieht, was eigentlich auch möglich ist, auch in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, die sehr stark vom Geld bestimmt ist und weniger von den Ideen, dass man diese Tradition pflegen kann und in eine moderne Formensprache übersetzen kann. Und wenn da ein bisschen an wechselseitiger Anregung kommt, dann freut es mich sehr, weil es sind ja nicht nur die Goldschmiede. Ich habe in meinen Sammlungen auch sehr, sehr berühmte tschechische Glaskünstler. Und hier finden schon Anregungen statt, also von der Tschechischen Republik nach Deutschland rein. Und ich glaube, Kultur, ja, hat immer von Anregungen gelebt, immer vom Austausch. Wenn früher etwas grenzenübergreifend war, dann war es Kultur.
Zwei Stunden atemlose Hochspannung hat das zum Bersten gefüllte Auditorium am vergangenen Sonnabend in der Deutschen Oper Berlin erlebt. So zumindest sah es die Fachkritik in Bezug auf den sensationellen Erfolg der tschechischen Oper Jenufa von Leoš Janáček, die am 24. November ihre Premiere an der Deutschen Oper in Berlin unter der Regie von Nikolaus Lehnhoff erlebte. Als absoluter Magnet galt die deutsche Operndiva Anja Silja, die in der Bauerntragödie aus Mähren in der Rolle der Küsterin auftrat. Wen diese Frau kalt lässt, wer hier keine Gänsehaut bekommt und am Ende atem- und sprachlos den Saal verlässt, der muss klinisch tot sein, schrieb zum Beispiel die Welt in Bezug auf die Leistung der Künstlerin, die nach ihrem Berliner Debüt vor 40 Jahren ihr Comeback feiern konnte. Auch in den anderen Haupt- bzw. Nebenrollen war die zum Teil internationale Besetzung der beinahe 100 Jahre alten Oper, die aber lange auf ihre Uraufführung 1916 warten musste, nahezu perfekt. Neben der glänzenden Leistung der Amerikanerin Amanda Rawcroft in der Rolle der Jenufa und des Per Lindskog aus Schweden sorgte der in Prag lebende slowakische Tenor Stefan Margita für eine Überraschung. Der trompetenhafte Magyar, so die Welt über seine Partie des Lazar, der seit bereits mehreren Jahren auf internationalen Bühnen heimisch geworden ist, wurde nun offensichtlich auch in Berlin als Sängerstar entdeckt. Sobald er den Mund öffnet, treffe es das Herz, war in einer Fachkritik des Deutschlandfunk zu hören. Ein Teil des nach der Vorstellung lang anhaltenden Applauses galt auch dem aus Tschechien stammenden Dirigenten Jiří Kout. Dies am Ende einer Geschichte, in der Liebe, unerfüllte Liebe, Hass und falsche Moral waltet. Die letztere schreckt vermutlich im Interesse aller nicht einmal vor Kindsmord zurück. Die nächste Vorstellung der Oper Jennifer von Lajos Janáček steht wieder am 30. November auf dem Programm der Deutschen Oper in Berlin. Tagesecho, Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter.
Begegnungen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Wie jeden letzten Donnerstag im Monat wurden auch die heutigen Begegnungen in der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der deutschen Redaktion von Radio Slowakei International vorbereitet. Während des am vergangenen Donnerstag und Freitag in Prag stattgefundenen NATO-Gipfels war es endlich soweit. Die Nordatlantische Allianz hat am Donnerstag die umfangreichste Erweiterung ihrer Geschichte beschlossen. Hier die Worte des NATO-Generalsekretärs George Robertson.
I therefore put it to the heads and state of government of NATO, meeting here in the North Atlantic Council, that we invite to accession talks with NATO the following nations: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. I take it that this is agreed.
Die Staats- und Regierungschefs luden damit 7 Länder zum Beitritt ein: Bulgarien, Rumänien, die baltischen Republiken, Estland, Lettland, Litauen sowie Slowenien und die Slowakei. Der slowakische Premierminister Mikuláš Zurinda erklärte unmittelbar nach der feierlichen Verkündung:
Dnešný deň významným spôsobom posilní.
Der heutige Tag stärkt in besonderer Weise die Gesellschaft aller, die eine Verantwortung spüren zum Schutz der Werte der zivilisierten Welt. Die Slowakei ist sich dieser gemeinsamen Verantwortung bewusst. Wir sind entschlossen und entsprechend vorbereitet, zu dieser gemeinsamen Verantwortung beizutragen, und wir werden dazu beitragen.
Der slowakische Premier schien auf diesem ersten Briefing wirklich gerührt zu sein, wie auch mein Kollege Lothar Martin bestätigte.
Also ich kann das nur bestätigen, es war ja so, dass an dem Donnerstag, das war der hauptsächliche Tag des NATO-Gipfels, als sich die 19 Mitgliedstaaten zusammengetan hatten, und eigentlich war die Gipfelkonferenz gerade erst eröffnet, da hatte George Robertson schon verkündet, dass er diesen 7 Kandidaten praktisch hiermit die Einladung ausspricht, in Zukunft Mitglied der NATO zu werden, und das war eigentlich erst für nachmittags vorgesehen. Umso entsprechender war natürlich das Berührtsein der 7 Länder, die auch dann gleich jeweils ein Briefing einberufen haben für die vielen Journalisten aus aller Welt. Es waren immerhin über 3000 Journalisten da in Prag, im Prager Kongresszentrum. Ich war bei der Konferenz, bei dem Briefing dabei mit Mikuláš Dzurinda und er war wirklich sehr ergriffen und hat dann erstmal die Chance genutzt, um allen zu danken, die daran mitgewirkt haben, vor allen Dingen auch die Tschechische Republik und die Staaten der Visegrader Gruppe, die sehr dafür sich eingesetzt haben, dass die Slowakei Mitglied werden kann. Aber er hat das vor allen Dingen auch genutzt, um seinen eigenen Landsleuten da Mut zuzusprechen, um ihnen zu sagen, das ist ein Tag, der viel für die Slowakei bedeutet, vor allen Dingen für die Leute, die immer für die Ideale der Freiheit und Demokratie eingetreten sind und die diesen Tag leider nicht mehr miterleben können, weil sie inzwischen schon verstorben sind. Also Leute, die vor allen Dingen in der Zeit des Eisernen Vorhangs sehr gelitten haben. Das hat Dzurinda klar zum Ausdruck gebracht, dass dieser Tag wirklich ein Meilenstein für die Slowakei ist und das hat man ihm auch angesehen.
Luther hat die ganzen 2 Tage im Prager Kongresszentrum verbracht. Ich frage ihn nach der Atmosphäre während des NATO-Gipfels. War es überhaupt möglich, jemanden von den Spitzenpolitikern zu begegnen?
Ja, die ganz großen Leute konnte man nicht ans Interview bekommen, weil dort ein unwahrscheinlicher Sicherheitsaufwand getrieben worden ist. Die Journalisten hatten ihren abgeriegelten Bereich und die Kongressteilnehmer, also die Tagungsteilnehmer, waren in ihrem Bereich. Deswegen wurden dann sogenannte Briefings organisiert, immer zu speziellen Themen. Das war vor allen Dingen am zweiten Tag der Fall, als der NATO-Russland-Rat und die NATO-Ukraine-Kommission getagt haben, dass dann die entsprechenden Außenminister Pressekonferenzen gegeben haben, auch Schröder. Und da war natürlich ein unwahrscheinlicher Zulauf. Wie gesagt, es waren sehr viele Journalisten, die immer alles aufgesaugt haben, die jede Information sofort vor Ort verarbeiten wollten und da mit einem feinen Gespür heraushören wollten, ob es da irgendwelche Misstöne, irgendwelche Zwischentöne zu erreichen gab. Ich erinnere mich noch genau an die eine Szene, als bekannt gegeben wurde, dass eine Resolution der NATO über den Irak herausgegeben worden ist, wie fast alle Journalisten aufsprangen und sofort zur Presseabteilung gingen, um sich die entsprechende Nachricht ausdrucken zu lassen.
Hattest du da überhaupt Zeit, zum Beispiel mit einigen Kollegen aus Deutschland oder aus anderen Ländern zu sprechen?
Nein, mit Kollegen speziell aus Deutschland, die man eventuell kennt, konnte ich überhaupt nicht sprechen. Also war keine Zeit, man war wirklich da vollkommen gefangen in diese Berichterstattung. Das ging also rund um die Uhr. Ich sag mal so, mit den Nachbarn, die links und rechts vis-à-vis neben einem Arbeitstisch saß, hat man natürlich das Gespräch gepflegt und hat ein bisschen gescherzt, wenn es die Zeit erlaubt hat. Ich weiß noch, dass wir da 2 japanische Kollegen an unserer Seite hatten, aber das waren so ein bisschen Smalltalk und mehr hat die Zeit nicht erlaubt.
Der Einladung in die NATO folgen 3 Aufgaben für die slowakische Staatsadministration sowie für das Parlament. Die Reform der Streitkräfte abzuschließen, sich im Ausland für eine schnelle Ratifizierung des NATO-Beitritts zu bemühen und über die Vor- und Nachteile der slowakischen NATO-Mitgliedschaft die Bevölkerung zu informieren. Wie sind auf diese Aufgaben die politischen Parteien der Slowakei vorbereitet? Ein Bericht dazu von Dušan Dubravský von Radio Slowakei International.
Politologen erwarten die Stabilisierung der innenpolitischen Szene. Die einzelnen Parteien sind motiviert, die volle NATO-Mitgliedschaft zu gewinnen. Unter den Parteien der Regierungskoalition sowie der Opposition, mit Ausnahme von Kommunisten, herrscht diesbezüglich eine Übereinstimmung. Nationalratspräsident Pavol Hrušovský:
Die Aufgabe der Regierung im Integrationsprozess ist zu Ende. Jetzt trägt die Verantwortung der Nationalrat der Slowakischen Republik sowie die Parlamente einzelner NATO-Mitgliedstaaten. Ich möchte im nächsten Jahr meine Aufmerksamkeit auf den Ratifikationsprozess konzentrieren.
An der Erfüllung der Aufgaben des Parlaments wird sich auch die oppositionelle Partei Smer beteiligen. Vorsitzender des Verteidigungsausschusses Robert Kaliňák werde alle seine Kontakte für Lobben im Ausland nutzen.
Die Zeit für die Ratifikation unseres NATO-Beitritts durch die Parlamente der Mitgliedstaaten ist sehr knapp. Deswegen wird sich unsere Partei auf diesen Bereich mehr konzentrieren als auf die Reform der Armee. Denn mit dem Reformprozess der Streitkräfte ist die Slowakei von allen Anwärtern am besten dran.
Dem stimmt auch der Vizevorsitzende der Allianz des Neuen Bürgers, ANO, einer der Regierungsparteien, Imrich Beresch, zu. Über die Aktivitäten seiner Partei sagte er:
Die Allianz des Neuen Bürgers wird den Beitrittsprozess des Landes so beeinflussen, damit die slowakische NATO-Mitgliedschaft nicht in Zweifel gestellt wird.
Den NATO-Beitritt der Slowakei befürworten zurzeit knapp 60% der Bürger des Landes. In diesem Zusammenhang äußerte sich der Vizevorsitzende der stärksten oppositionellen Partei HZDS, Rudolf Žiak.
Wir werden sehr aktiv sein, damit die Unterstützung des Beitritts seitens der Öffentlichkeit nicht sinkt. Das hängt aber auch vom eventuellen Angriff der USA auf den Irak ab.
Gegen den NATO-Beitritt der Slowakei sind nur die Kommunisten, die seit September dieses Jahres im Parlament sitzen. Sie wollen auch das Referendum über den Beitritt erzielen. Vorsitzender der Kommunistischen Partei, Josef Ševč.
Wir werden die Wahrheit sagen. In die NATO wird man nicht aufgenommen, sondern man wird von der NATO annektiert. Die Unterwürfigkeit der slowakischen Regierung gegenüber den USA zeigt, dass Europa allmählich amerikanisiert wird.
Dass die Stimme der Kommunisten laut genug ist, um die Bevölkerung umzustimmen, ist eher auszuschließen.
Mit dem Bericht aus Bratislava sind die heutigen tschechisch-slowakischen Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Und damit sind wir auch am Ende unseres Programms angelangt. Im Namen aller, die es für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.